16 Sachverständige, ein riesiger Auftrag und ein Jahr Zeit. So lässt sich die Arbeit der Datenethikkommission kurz zusammenfassen. Und damit herzlich willkommen zum Netzpolitik.org Podcast NPP. Heute geht es in ausführlicher Beschäftigung um die Arbeit der Datenethikkommission. Die längere Fassung oder Zusammenfassung, Beschreibung der Arbeit heißt: Weil sie beim Streit um die großen gesellschaftlichen Zukunftsfragen um Daten und algorithmische Systeme Ideen brauchte und sich untereinander nicht einigen konnte, hat die Große Koalition sich Hilfe geholt. Nicht weniger als die Neuordnung des Datenrechts, hatte Kanzleramtsminister Helge Braun versprochen, solle am Ende vorbereitet werden durch die Arbeit dieser Datenethikkommission. Sie sollte ethische Maßstäbe und Leitlinien für den Schutz des Einzelnen, die Wahrung des gesellschaftlichen Zusammenlebens und die Sicherung und Förderung des Wohlstandes im Informationszeitalter entwickeln. So weit, so groß der Auftrag. Am Ende des Jahres steht ein 240-seitiges Gutachten, das vorletzte Woche veröffentlicht wurde und einige Diskussionen ausgelöst hat, auch bei uns im Blog und auch im Hintergrund-Podcast schon thematisiert. Wir freuen uns, dass wir das jetzt vertiefen können im Podcast mit den beiden Vorsitzenden der Datenethikkommission, Professor Dr. Christiane Wendehorst, Rechtswissenschaftlerin und Inhaberin eines Lehrstuhls am Institut für Zivilrecht der Universität Wien. Herzlich willkommen.
Danke, hallo.
Und Professor Dr. Christiane Woben, Professorin für Ethik und Theorie der Medizin an der Universität zu Köln. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, gerne.
Und mit mir im Raum ist meine Kollegin Chris Köver. Mein Name ist Ingo Dachwitz. Wir sind beide Redakteure, Redakteurinnen bei netzpolitik.org. Und ja.
Also wir haben uns ja in den vergangenen Tagen, ist Wochen inzwischen seit der Vorstellung des Berichtes, ziemlich intensiv damit beschäftigt. Und gleich am Anfang ist uns etwas aufgefallen oder haben wir uns sehr gefreut. Und zwar machen Sie ja schon in der Einführung klar, Sie haben ja damals von der Bundesregierung einen Fragenkatalog bekommen, in dem es um Fragenkomplexe in drei verschiedenen Bereichen ging. Ja, einmal dieser Datenteil, den haben Sie ja auch so als Kapitel übernommen. Und dann ging es aber um zwei weitere Teile, und zwar einmal künstliche Intelligenz und in einem anderen Abschnitt um algorithmische Entscheidungsprozesse. Und ich fand dann ganz interessant, Sie haben sich ja dann in einer sehr selbstbewussten, wie ich fand, Haltung hingestellt und haben gesagt, diese Unterteilung, wie wir sie in der Aufgabe gestellt bekommen haben, ist nicht sinnvoll. Deswegen fassen wir das zusammen und behandeln beides unter dem Dach algorithmische Systeme. Wie kam es zu dieser Entscheidung und wann war das klar, dass Sie das so handhaben wollen?
Also das war sehr schnell klar, weil wir uns anhand der Fragen überlegt haben, dass wir ja eine ethische Ausrichtung dieses Gutachtens einschlagen möchten. Und das heißt, wir müssen uns an ethischen Maßstäben orientieren. Und wenn man diese Ausrichtung hat, dann tritt die Technik in den Hintergrund. Dann kommt es nicht darauf an, welche Technik man dazu einsetzt. Und wenn man dann in die Analyse der Use Cases geht, wir haben uns an bestimmten Beispielen aufeinander eingestellt, auch im interdisziplinären Diskurs, dann merkt man sehr schnell, dass diese Eigenschaft künstlicher Intelligenz, nämlich ein lernendes System zu sein, natürlich technologisch eine Besonderheit, aber letztlich gar nicht so viel anders notwendigerweise ist als andere algorithmische Systeme auch im Hinblick auf ein bestimmtes Schädigungspotenzial. Und wenn jetzt ein System eine künstliche Intelligenz enthält und ein anderes nicht, sie führen aber zur selben Schädigung, warum soll man dann nur das eine analysieren und möglicherweise regulieren und das andere nicht? Also insofern haben wir gesagt, es gibt diese große Gruppe der algorithmischen Systeme mit vielen Unterformen, aber alle müssen wir uns anschauen. Und wir sind ja letztlich dann bei so einem risikoadaptierten Regulierungsmodell, einer Kritikalitätspyramide, auf die wir sicher noch eingehen werden, gekommen. Und da ist natürlich dann nachher die Eigenschaft dieses Selbstlernens und des maschinellen Lernens durchaus etwas, was man in Betracht ziehen muss, ob es dadurch in eine höhere Risikostufe kommt. Aber es ist kein Grund, alle anderen algorithmischen Systeme auszuschließen.
Für uns als Redaktion ist die Zweiteilung, die Sie dann am Ende hatten, in einen Datenteil, in ein großes Datenkapitel und in ein großes Algorithmen- oder algorithmische Systeme-Kapitel auf jeden Fall sehr praktisch gewesen, weil wir es uns dann untereinander entsprechend der Themengebiete aufteilen konnten. Gleichzeitig haben wir aber festgestellt, oder in den Debatten auch dann, dass oft diese Trennung ja gar nicht hundertprozentig durchzuziehen ist, weil es ja teilweise die gleichen Fragen sind, die man jetzt unter dem Schlagwort Big Data beispielsweise und algorithmische Systeme bisweilen diskutiert. Sie haben aber trotzdem letztendlich im Text diese Trennung durchgezogen, um unterschiedliche Bereiche zu haben, über die man schreiben kann. Lässt sich das so durchziehen? Hatten Sie das Gefühl, trägt das? Müsste es eigentlich stärker ineinander greifen vielleicht?
Wir haben von vornherein klargestellt, dass es sich um zwei sich wechselseitig bedingende und überlappende Diskurse handelt. Klarerweise kann man die Datenperspektive von der Algorithmenperspektive nicht vollkommen trennen. Ich brauche Trainingsdaten, um algorithmische Systeme zu trainieren. Algorithmische Systeme brauchen Input-Daten. Sie werden dann verarbeitet. Es kommt wieder zu Output-Daten. Beide Perspektiven hängen sehr, sehr eng miteinander zusammen. Und an einigen Stellen des Gutachtens werden Sie auch sehen, dass wir auf ein und dieselbe Fragestellung, wie beispielsweise Profilbildungen, in beiden Teilen, im Datenteil wie auch im Teil über algorithmische Systeme zu sprechen kommen. Dennoch haben wir es nach langer Beschäftigung mit der Materie als sehr hilfreich empfunden, diese beiden Perspektiven im Grundsatz auseinanderzuhalten. Bei der Datenperspektive geht es im Schwerpunkt zumindest um die Herkunft der Daten. Es geht um die Auswirkungen, die die Datenverarbeitung auf bestimmte Individuen oder vielleicht auch auf juristische Personen hat, die mit diesen Daten in irgendeiner Weise zusammenhängen. Natürlich insbesondere um die Auswirkungen auf natürliche Personen, auf Menschen, auf die sich diese Daten beziehen. Und das wird ja auch durch die Datenschutzgrundverordnung anerkannt, dieser Schutz. Und bei der Algorithmenperspektive geht es eher um Fragen wie das Zusammenspiel von Mensch und Maschine. Es geht um die Auswirkungen algorithmischer Systeme auf Menschen, die von diesen Systemen betroffen sind. Und das kann dann auch so sein, dass diese Systeme gar nicht besonders viele Daten genau dieser Menschen verarbeiten. Vielleicht sind sie sogar anhand gar nicht personenbezogener Daten trainiert worden. Wir haben hier also ganz andere Fragestellungen, die sich teilweise stellen. Und deswegen haben wir es als sehr hilfreich empfunden, die beiden Perspektiven im Prinzip zu trainieren.
Darf ich da noch etwas ergänzen, bitte? Denn man muss ja auch sehen, dass wir nur ein Jahr Zeit hatten. Also aus der ethischen Perspektive zum Beispiel hätte mir eine andere Gliederung dann letztlich mehr eingeleuchtet. Mhm. Wir haben ja 8 Leitgedanken formuliert, die klar machen, in welchem Rahmen und mit welcher auch ethischen und rechtlichen Zielsetzung wir das betrachten.
Also Menschenwürde, Privatheit und so weiter, oder?
Das sind die ethischen Grundsätze und Prinzipien, die Sie da ansprechen. Mhm. Wir haben ja angefangen mit, wir legen Wert auf ein menschenzentriertes und werteorientiertes Design der Technologie. Mhm. Oder der zweite Leitgedanke ist die Förderung von digitalen Kompetenzen und einer kritischen Reflexion in der digitalen Welt. Und danach hätte man es ja auch gliedern können. Das hätte jetzt mir als Ethikerin näher gelegen, aber das ist in einer solchen Zeit einfach nicht zu schaffen. Da hätte man jetzt noch mal ein halbes Jahr gebraucht, um all das, was wir ja zu Recht aus dieser Daten- und Algorithmenperspektive entwickelt haben, dann noch mal entsprechend zu sortieren. Ich habe aber gemerkt bei einem Vortrag vorgestern, den ich genau so dann organisiert hatte, dass es letztlich für die Menschen ein bisschen besser zu verstehen und einzuordnen ist, wenn man es nach diesen Zielausrichtungen formuliert, weil man ansonsten auch von der Breite der Themen auch schlicht erschlagen wird.
Allerdings hatten wir natürlich die besondere Herausforderung, dass wir nicht nur ethische Leitlinien, sondern auch konkrete Handlungsempfehlungen entwickeln sollten. Und konkrete Handlungsempfehlungen, die bewegen sich auf vielen Ebenen, die bewegen sich auf der Ebene der Bildung, der Forschungsförderung, der Wirtschaftspolitik, aber natürlich teilweise auch der Regulierung. Und die Regulierung funktioniert teilweise nach dieser Zweiteilung. Wir haben auf der einen Seite das Datenrecht, die Datenschutzgrundverordnung. Wir haben auf der anderen Seite Pläne, eine neue Algorithmenregulierung zu schaffen, sodass es gerade im Hinblick auf die konkreten Handlungsempfehlungen sich dann am Ende angeboten hat, tatsächlich diese Zweiteilung durchzuführen.
an der orientieren wir uns jetzt tatsächlich auch im Podcast nochmal. Und wir haben gedacht, wir fangen mit dem Datenteil an. Genau, da jetzt einfach mal so ein bisschen nochmal in die Tiefe zu steigen. Wenn ich es zusammenfassen würde, oder ich glaube, es sind, ja, oder so, wie Sie es auch vorgestellt haben, heißt es für den Datenteil, das neue Datenrecht, das angekündigt wurde, ist das alte Datenrecht eigentlich im Wesentlichen. Sie schlagen keine Neuordnung des Datenrechts vor, sondern da, wo es um personenbezogene Daten geht, geht es um eine Klarstellung und punktuelle Verschärfung des Rechtes. So haben Sie es vorgeschlagen an manchen Stellen. Da würde ich jetzt gerne ein bisschen genauer nochmal drauf schauen. Vermutlich unstrittig ist, dass sozusagen die Durchsetzungslücke oder das Durchsetzungsproblem im Datenschutz irgendwie adressiert wird, dass Datenschutzaufsicht gestärkt wird an der Stelle bei der Durchsetzung. Womöglich, Sie haben es als Option, nicht als klare Formulierung, als Option aufgezeigt, dass eine Zentralisierung womöglich auch der bislang auf 17 Behörden verteilten Datenschutzaufsicht in Deutschland für den wirtschaftlichen Bereich geben könnte. Das ist ja wahrscheinlich eher unstrittig, dieser Teil. Spannend fand ich, oder sehr spannend fand ich, dass Sie gesagt haben, bisweilen böte das Recht, wie es das heute gibt, auch schon Möglichkeiten, Probleme, die immer wieder adressiert werden oder aufgenommen werden oder thematisiert werden, zu adressieren oder zu lösen eigentlich. Zum Beispiel die Thematik der Design, wie beispielsweise Einwilligungssysteme gestaltet werden oder wie überhaupt Plattformen-Interfaces gestaltet werden. Also das ist das, was man Addictive Designs gibt, also dass eben unter Zurückgriff auf ja emotionspsychologische Forschung eben Oberflächen beispielsweise in den sozialen Medien bei Facebook oder Ähnlichem so gestaltet werden, dass Leute möglichst lange viel Zeit da verbringen, möglichst viel Aufmerksamkeit da verbringen oder eben auch das, was man als Dark Patterns bezeichnet, dass bestimmte Optionen, möchte ich jetzt die datenschutzfreundlichen Einstellungen oder nicht, dadurch, wie das Interface designed ist, vorgegeben werden. Da sagen Sie, das wäre eigentlich heute schon nach dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb abmahnbar oder ahndbar, wenn ich Sie richtig verstanden habe, als aggressives Wettbewerbsverhalten eigentlich, ja?
Ja, theoretisch haben wir eine ganze Reihe von Generalklauseln und unbestimmten Rechtsbegriffen in einer ganzen Reihe von Rechtsmaterien, wie beispielsweise dem Lauterkeitsrecht, aber auch wie beispielsweise dem allgemeinen Zivilrecht. Wir kennen eine Sittenwidrigkeit von Verträgen, die sich natürlich dann auch auf Einwilligungserklärungen auswirken kann. Wir haben eine sehr gut gestaltete AGB-Kontrolle an sich. Wir haben eine ganze Reihe von Mechanismen, die man theoretisch gegen derartige Datennutzungen in Stellung bringen könnte. Das Problem ist allerdings, dass diese Rechtsnormen verfasst wurden vor dem Hintergrund einer weitgehend analogen Welt. Und bis tatsächlich die Gerichte soweit sind, hier herausgearbeitet zu haben, wie man diese alten Rechtsnormen auf neue digitale Sachverhalte anwendet, das kann Jahre bis Jahrzehnte dauern. Mhm. Und diese Jahre bis Jahrzehnte der Rechtsunsicherheit und der massiven Schutzlücken, die möchten wir als Datenethikkommission nicht akzeptieren, weil wir sie auch als ein ethisches Problem ansehen.
Was hieße das dann aber konkret? Also bräuchte es da eine Klarstellung der beispielsweise des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb, um eben das zu adressieren? Oder wie kann man da einwirken dann darauf, dass die Rechtsprechung das dem heute schon Herr wird?
Ja, tatsächlich. Man kann hier durch relativ minimal invasive, konkretisierende Gesetzgebung nachhelfen. Mhm. Beispielsweise haben wir eine ganze Reihe von Klauselverboten. Da steht im bürgerlichen Gesetzbuch eine lange Liste an Vertragsbestimmungen, die ich in Verträgen mit Verbrauchern nicht einsetzen darf oder normalerweise nicht einsetzen darf, sofern nicht ganz bestimmte besondere Bedingungen vorliegen. Diese Klauselverbote sind formuliert worden in einer Zeit, als man sich über Datennutzung, über algorithmische Systeme noch keine Gedanken gemacht hat. Das kann nicht sein. Heute sind die größten Gefahren, die wir für Verbraucherinteressen sehen, vermutlich tatsächlich die Datennutzung, sind die möglichen Rechtsverletzungen, die hier durch Profilbildungen und ähnliche digitale Phänomene entstehen. Das heißt für mich, wir müssen diese Klauselkataloge nachrüsten um digitale Sachverhalte, die der gegenwärtigen Gefährdungslage tatsächlich gerecht werden.
Da Sie jetzt das Thema Profiling auch schon ansprechen, an der Stelle sagen Sie tatsächlich, dass das Recht oder auch die Datenschutzgrundverordnung nochmal nachgebessert werden könnte oder sollte. Die findet jetzt ja gerade eine Evaluierung statt, die dann nach 2 Jahren sozusagen veröffentlicht werden soll im Frühjahr 2020 und dann diskutiert werden soll, die Frage der Nachbesserung. Und da empfehlen Sie ja, dass die Datenschutzgrundverordnung einerseits geschärft wird in Hinblick auf das Thema Profiling und Scoring, also die Zusammenführung von personenbezogenen Daten in Profilen mit dem Ziel, dann Scores zu berechnen, Verhaltensprognosen zu machen und irgendwie Risikobewertungen beispielsweise zuzuschreiben. Und auch das Thema Datenhandel. Wünschen Sie sich, dass es in der Datenschutzgrundverordnung adressiert wird? Was schlagen Sie da vor an der Stelle?
Absolut. Lassen Sie mich vielleicht mit dem Datenhandel beginnen. Die Datenschutzgrundverordnung verschließt vor dem Phänomen des Datenhandels so ein bisschen die Augen. Die Datenschutzgrundverordnung hat zwar sehr detaillierte Anforderungen, wenn es darum geht, dass ich Daten an einen sogenannten Auftragsverarbeiter weiterreiche. Da haben wir eine lange Liste von Anforderungen, die zum Beispiel so ein Vertrag mit einem Auftragsverarbeiter erfüllen muss und eine lange Liste von Pflichten, die ich zu erfüllen habe, wenn ich Daten hier weiterreiche. Wir haben aber keine vergleichbaren Regelungen, wenn es um den Verkauf von Daten im Wege des Datenhandels geht. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir nicht in der Lage wären, die Datenschutzgrundverordnung so auszulegen, hier für entsprechenden Schutz zu sorgen. Aber wir müssen diesen Schutz hier aus so unbestimmten Begriffen wie geeignete Garantien ableiten. Wir müssen indirekt hier mit vielen Bestimmungen arbeiten. Und das kann angesichts der praktischen Bedeutung und des Gefährdungspotenzials, den Datenhandel nun einmal besitzt, einfach nicht sein. Es gibt auch zum Beispiel eine Bestimmung in der Datenschutzgrundverordnung, wo es um die Dokumentationspflichten geht. Und zumindest ihrem Wortlaut nach sagt diese Bestimmung, dass ich nicht die Identität der Empfänger von Daten, sondern nur die Kategorien von Empfängern von Daten dokumentieren muss. Auch hier können wir möglicherweise durch einschränkende Auslegung helfen. Dennoch ist es höchst unbefriedigend, wenn ein solcher Wortlaut in der Datenschutzgrundverordnung steht. Wir brauchen angesichts der massiven Gefährdungen für Einzelne, die durch den Datenhandel entstehen können und durch den Handel mit Profilen entstehen können, brauchen wir hier ganz klare Regelungen.
Und genau, was braucht es dann?
Also es muss nachvollziehbar sein für den Einzelnen und vor allem auch in maschinenlesbarer Form, denn wir hoffen, dass Einzelne sich bald auch auf breiter Ebene Datenmanagement und Datentreuhandsystemen bedienen können, sodass durch derartige Systeme automatisiert nachverfolgt werden kann, wohin personenbezogene Daten gelangt sind und auch automatisiert beispielsweise der Widerruf einer Einwilligung oder ein Widerspruch gegen die Datenverarbeitung oder ein Löschungsverlangen dann weitergeleitet werden kann. Denn solange dies nicht gegeben ist, ist der Einzelne vollkommen machtlos.
Ich glaube, es ist für die Bewusstseinsbildung auch noch einmal wichtig, sich vor Augen zu führen, dass personenbezogene Daten ja auf unterschiedlichen Ebenen entstehen kann. Man kann sagen, es gibt das personenbezogene Datum, das klar ist, dass ich ein bestimmtes Bild geliked habe. Und das habe ich gerne öffentlich gemacht, weil ich zum Ausdruck bringen wollte, dass ich dieses Bild wunderschön finde. Was ich damit aber ja nicht automatisch auch wollte, ist, dass ein anderer da ein algorithmisches System drüber laufen lässt, vielleicht zusammen mit anderen öffentlich gerne veröffentlichten Daten und daraus aber plötzlich auf ganz andere personenbezogene Eigenschaften schließt, also sozusagen bestimmte Persönlichkeitsmerkmale errechnet. Wie genau das ist, ist jetzt eine andere Frage, aber es gibt halt schon gewisse statistische Wahrscheinlichkeiten und zum Teil beeindruckende Studien, wie gut in Anführungsstrichen das möglich ist, tatsächlich aus so harmlosen Daten plötzlich tiefgreifend Eigenschaften einer Person zu errechnen, die sie aber eigentlich gar nicht zum Ausdruck bringen wollte damit.
Ja, vielleicht nur als ein Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie sich jetzt darauf bezogen haben, aber ein Beispiel, das ja klar macht, wie sensibel da wirklich das sein kann, ist, dass es ja eine Studie gab, die dann zumindest behauptete, über die sexuelle Orientierung von Social-Media-Nutzenden Auskunft geben zu können, auf Basis ihrer Likes zum Beispiel.
Ja, da gibt es mehrere Studien, auch dass aufgrund von einem Facebook-Like personalisierte Werbung gestaltet wurde, was dazu führte, dass 40% häufiger diese Werbung angeklickt wurde und in 50% häufiger im Vergleich zu einer nicht personalisierten Werbung das Produkt tatsächlich auch gekauft wurde. Da wurde nur aufgrund einer großen Datenbank gesagt, wenn jemand diese Art Like setzt, dann ist er ein extrovertierter Mensch und wenn er andere Dinge liked, ist er ein introvertierter Mensch. Und natürlich reagieren extra- und introvertierte Menschen auf andere Farben, auf andere Symbole, auf andere Bilder. Insofern mag da eine tatsächlich nicht ganz unerhebliche Macht liegen. Und nicht umsonst investiert die Werbung so intensiv auch in Personalisierung, weil sie sich davon verspricht, größeren Erfolg zu haben.
Was schlagen Sie denn vor, ganz konkret dann im Hinblick auf Profiling und Scoring? Also Scoring ist ja dann nochmal ein bisschen weitergehend oder nochmal ein bisschen andere Form, wenn es dann darum geht, eben errechnete Wahrscheinlichkeitswerte oder Risikowerte jemandem zuzuschreiben. Was ist da der Vorschlag dann, den Sie der Bundesregierung empfehlen, in die Debatte um die Evaluation der Datenschutzgrundverordnung einzubringen?
Wir unterbreiten da eine ganze Reihe von Vorschlägen. Sie gehen auch dahin, bestimmte Profilbildungen, die sehr, sehr tief in die Persönlichkeitssphäre eingreifen, schlichtweg zu verbieten. Wir schlagen auch vor, beispielsweise zu verbieten, bei Einstellungsverfahren, wo es um die Einstellung neuer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geht, Profildaten zu verwenden, die aus dem Privatleben gewonnen worden sind. Dem Privatleben, das nichts mit der beruflichen Vorerfahrung des oder der Betreffenden zu tun hat. Wir schlagen auch eine ganze Reihe von kleineren Nachschärfungen der DSGVO vor, die es hier viel klarer machen, welche Daten beispielsweise im Rahmen eines Auskunftsanspruchs hier offenzulegen sind, worüber der Einzelne informiert werden muss, dass er eben informiert werden muss, welche Ableitungen zum Beispiel bereits auch über ihn getroffen worden sind, dass ein Schutz besteht, nicht nur hinsichtlich der Daten selbst, sondern auch hinsichtlich der Existenz algorithmischer Systeme, die zur Ableitung geeignet sind. Wir dürfen uns das ja nicht immer so vorstellen, dass heute Profiling so funktioniert, dass da ein klares Profil von mir abgespeichert wird. Das heißt, dass da irgendwo im Computer von mir steht, Christiane Wendehorst ist extrovertiert oder introvertiert und hat folgende persönliche Eigenschaften und reagiert so oder so. Das kann so sein, das muss aber nicht so sein. Was viel gefährlicher ist, ist, wenn dann ad hoc aus scheinbar vollkommen belanglosen Daten, wie zum Beispiel meinem Tipp- und Browser Verhalten der letzten Jahre, irgendwelche Ableitungen getroffen werden. Und wenn ich dann meinen Auskunftsanspruch geltend mache, wenn ich also frage, welche Daten haben Sie denn von mir gespeichert, dann bekomme ich eben die bekannten 300.000 Seiten Daten über mein Tipp- und Browserverhalten, mit denen ich original gar nichts anfangen kann. Mhm. Hier brauche ich Ansprüche, die dem Einzelnen tatsächlich helfen, zu verstehen, was da mit seinen Daten passiert.
Also im Grunde eine Definition dessen, was Transparenz auch bedeutet in so einem Zusammenhang und dass es im Zweifelsfall nicht einfach bedeutet, einen Eimer verfügbarer Daten vor der Person, betroffene Person auszukippen, sondern diese auch in eine Form zu bringen, die genau. Für einen Verbraucherin, einen Verbraucher auch verständlich und nachvollziehbar ist.
Genau, und die auch eben in allgemeinverständlicher Form eine Information über die erfolgten Ableitungen und über die Existenz von Algorithmen, die theoretisch jederzeit bei Bedarf zur Ableitung verwendet werden könnten.
Aber es geht ja natürlich auch darum, das von vornherein auch verhindern zu können. Wenn es dann erfolgt ist und ich erfahre es nur, ist ja noch nicht alles wirklich gut gerettet, sondern es geht ja darum, Artikel 22 in der Datenschutzgrundverordnung auch etwas zu schärfen, denn da ist ja diese automatisierte Verarbeitung der Daten insofern dann eingeschränkt, nur wenn es Rechtsfolgen hat oder wenn das Individuum davon in irgendeiner schädlichen Weise betroffen ist. Nun ist aber auch schon bei nicht ganz algorithmendeterminierten Entscheidungen ein Gefährdungspotenzial für die Verletzung der persönlichen Integrität und auch eine Verletzung der informationellen Selbstbestimmung möglich, sodass wir da eben tatsächlich eine Ausweitung, eine Verschärfung des Artikel 22 fordern, sodass auch bei algorithmenbasierten Entscheidungen ohne Rechtsfolgen, je nach Anwendungsgebiet, das muss man sich natürlich sehr gründlich angucken, ein Verbot solcher algorithmischer Anwendungen vorgesehen werden soll.
Genau, vielleicht da nochmal kurz zur Erklärung für die zuhörenden Menschen, die das Gutachten nicht im Detail gelesen haben. Wir haben das ja zum Glück für euch getan. Sie unterscheiden in dem Gutachten ja genau diese Unterscheidung, die Sie gerade gemacht haben, machen Sie in dem Gutachten ja auch eben zwischen komplett Algorithmen determinierten und ich glaube, was sind die anderen Formulierungen, Algorithmen gestützten
Entscheidungen.
Es sind drei Stufen.
Mhm. Genau, sagen Sie nochmal die drei Stufen kurz.
Also die erste ist die algorithmenbasierte Entscheidung. Oder ich sollte nochmal einen Satz vorher sagen. Die Datenethikkommission geht davon aus, dass nur Menschen etwas entscheiden können. Algorithmen selber können nichts entscheiden. Die rechnen etwas aus, die wenden irgendwelche mathematischen Modelle an. Zu Entscheidungen gehört es, dass man Präferenzen bilden kann, dass man Werte hat, dass man Abwägungen vollziehen kann und auch Gründe für etwas angeben kann. So, bei algorithmenbasierten Entscheidungen ist es so, dass ich als Mensch etwas entscheide, aber algorithmisch generierte Informationen dazu verwende. Ich bin aber in meiner Selbstbestimmung nicht eingeschränkt. Bei Algorithmen getriebenen Entscheidungen bin ich schon in meiner Selbstbestimmung und im Spektrum dessen, was ich entscheiden kann, algorithmisch bedingt eingeschränkt. Beispiel wäre, ich habe 300 Bewerbungen und kriege als Chef von den algorithmischen Systemen nur 20 vorgelegt und muss mich dann eben dazwischen entscheiden. Die anderen 280 nehme ich aber gar nicht zur Kenntnis. Und bei den Algorithmen determinierten Entscheidungen ist es so, dass ein Mensch im Einzelfall gar nicht mehr am Ende eingebunden ist, sondern diese algorithmisch errechnete Schlussfolgerung automatisiert angewendet wird. Wo wir aber der Überzeugung sind, dass trotzdem Menschen dafür in der Verantwortung stehen, weil sie ja dieses System eingesetzt haben und weil sie es auf diese Art und Weise gestaltet haben. Also diese drei Stufen unterscheiden wir in dem Gutachten.
Genau, und im Kontext der DSGVO fand ich dann eben sehr gut, da weisen Sie ja darauf hin, dass es im Moment diese Lücke gibt, dass es ja sagen laut Artikel 22, soweit ich weiß, eben das Problem ist, dass da drin steht, bei vollautomatisierten Entscheidungen hat man bestimmte Rechte, ganz zum Beispiel genau, auf Auskunft. Und das wird oft so ausgelegt von denen das eben gerade zu Pass ist, dass man sagt, das ist keine vollautomatisierte Entscheidung, denn in diesem Fall war ja noch ein Mensch dazwischen geschaltet, der hat zwar im Zweifelsfall nur einmal nochmal auf den OK-Knopf gedrückt, in dem Moment ist es aber laut dieser Definition keine vollautomatische Entscheidung mehr, das heißt, diese Klausel der DSGVO würde dann nicht mehr greifen.
Ganz genau.
Und darauf weisen die ja hin und fordern dort auch eine Erweiterung und eine Klarstellung an der Stelle.
Wobei hier glücklicherweise auch der Europäische Datenschutzausschuss bereits klargestellt hat, dass ein bloßes routinemäßiges Klicken nicht ausreicht, sondern dass hier tatsächlich ein Mensch sitzen muss, der sowohl die Kompetenz hat, als auch die Befugnis, aufgrund interner Richtlinien anders zu entscheiden. Also eine Farce darf der Mensch nicht sein. Gleichwohl wäre eine Klarstellung hier wünschenswert, wäre es wünschenswert, dass auch Rechte gegeben werden bei bloß algorithmenbasierten Entscheidungen, wäre es wünschenswert, dass auch in anderer Hinsicht hier geringfügige Änderungen stattfinden würden. Zum Beispiel berufen sich derzeit viele Unternehmen darauf, dass sie sagen, ach, wir stellen ja nur Profile her, aber noch ist ja gar keine Entscheidung abzusehen. Wir wissen ja gar nicht, ob dieses Profil irgendwann einmal für eine automatisierte Entscheidung im Einzelfall verwendet werden wird. Und sie reden sich mit diesem Argument darauf hinaus, dass sie deswegen die Pflichten, die ja auch an Artikel 22 hängen, sich dann in Artikel 13, 14 und 15 wiederfinden, nicht erfüllen müssten. Derartigen Argumentationen muss einfach der Boden entzogen werden.
Okay, vielleicht nochmal eine Frage, die jetzt den Datenteil berührt. Jenseits der Datenschutzgrundverordnung und der rechtlichen Fragen ist ja das Thema Data Governance, das Sie auch thematisiert haben. Also nicht nur, wer darf erheben und verarbeiten, sondern eigentlich, wer hat welche Zugangsrechte. Personenbezogene Daten sind in der Welt und deshalb geht ja auch die politische Debatte zunehmend dahin, dann zu gucken, okay, wer darf eigentlich was damit machen, unter welchen Bedingungen. Da gibt die Datenschutzgrundverordnung was vor, aber nicht nur. Es gab die Diskussion um die Einführung eines Eigentumsrechts an Daten, getrieben vor allen Dingen in der Bundesregierung vom Verkehrsministerium. Dieser Idee erteilt die Kommission ja eine klare Absage, aus unterschiedlichen Gründen, die Sie vielleicht gleich nochmal kurz nennen könnten, und stattdessen bringen Sie eher Datentreuhänder und Sie hatten als Option ins Spiel, und Sie hatten auch schon eben angesprochen diese Private Data Storages, also die Möglichkeiten selber Daten als Individuum besser managen zu können und Einwilligungen sozusagen managen zu können. Das ist die Richtung, die Sie weisen im Hinblick auf Data Governance, oder?
Ja, absolut. Wir haben lange darüber diskutiert, ob wir uns dafür aussprechen sollten, ein sogenanntes Dateneigentum einzuführen, und haben uns dann einhellig am Ende dagegen ausgesprochen, weil wir glauben, dass es keiner der beteiligten Parteien wirklich helfen würde. Wir glauben nicht, dass es den Unternehmen, die das ja teilweise gefordert haben, helfen würde, weil es einfach noch einmal eine zusätzliche Komplexitätsebene in ein ohnehin schon sehr, sehr komplexes System bringen würde. Die Unternehmen haben ja heute schon das Urheberrecht, Datenbankrechte, Datenschutzrecht, Geschäftsgeheimnisse und so weiter zu achten. Hier noch eine zusätzliche Komplexitätsebene einzuführen, das könnte der europäischen Datenwirtschaft womöglich den Todesstoß versetzen und sie nicht befördern, wie das teilweise eben erhofft wird. Aber wir glauben vor allem auch nicht, dass es der Seite der Betroffenen, der Verbraucher und Verbraucherinnen in irgendeiner Weise helfen würde. Theoretisch hätten Verbraucher und Verbraucherinnen doch heute schon die Möglichkeit, ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung nur unter bestimmten Bedingungen zu geben oder auch zu sagen, ich mache die Freigabe von Daten, die von meinem Auto erzeugt werden, von irgendetwas abhängig. Theoretisch könnten Sie das sagen, aber praktisch können Sie es nicht sagen, weil Ihnen natürlich die Verhandlungsposition fehlt, eine solche Vorstellung durchzusetzen. Jetzt könnte man argumentieren, dass man diese Verhandlungsposition durch die Einführung von Verwertungsgesellschaften verbessert. Das könnte zwar funktionieren, hätte aber aus unserer Sicht ganz schwierige ethische Folgewirkungen. Es würden zum Beispiel gerade einkommensschwache Bevölkerungsgruppen, vulnerable Personen, wir denken zum Beispiel an Kinder und Jugendliche, dazu animiert werden, besonders viele personenbezogene Daten von sich freizugeben. Wenn diese Vergütungen, die dann auf diese Weise vielleicht lukriert werden könnten, eingepreist werden von den Unternehmen, dann kommt es zu einer Quersubventionierung durch besonders datenschutzbewusste Personen. Und auch aus der Sicht der Datenqualität, die übrigens ein ganz, ganz großes Problem darstellt, ist es nicht wünschenswert, wenn wir hier Anreize schaffen, sozusagen auf Teufel komm raus Daten zu produzieren, um am Ende dann vielleicht eine Vergütung auf der Grundlage eines Dateneigentums oder von eigentumsähnlichen Verwertungsrechten zu schaffen. Das alles waren Überlegungen, die uns dazu bewogen haben, das Dateneigentum abzulehnen. Aber wir lehnen es nicht nur einfach ab, sondern wir machen auch ganz konkrete Vorschläge, was wir denn stattdessen vorschlagen. Wir gehen in die Richtung von Mitsprache- und Teilhaberechten. Das sind zum Beispiel Rechte auf Datenzugang. Das sind Rechte, eine Datennutzung verbieten zu können. Das sind Rechte auf Korrektur von Datenbeständen. Das sind unter ganz, ganz engen Voraussetzungen, die wir sehr, sehr eng formulieren, formulieren, muss ich wirklich sagen, möglicherweise auch Rechte auf wirtschaftliche Teilhabe. Aber hier sind wir sehr, sehr zurückhaltend, weil wir doch denken, dass Daten auch einen Sozialbezug haben, dass man auch sozusagen hier nicht jeden Datenfluss einfach in Geld bemessen sollte.
Okay, dann sagen wir mal an der Stelle ganz herzlichen Dank an Sie, Frau Wendehorst, weil Sie jetzt zu einem Termin müssen und deshalb die Runde schon mal verlassen.
Ja, vielen Dank. War toll, hier gewesen zu sein. Mich sehr gefreut und ich wünsche noch alles Gute für das weitere Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Ja, wir hatten es ja gerade auch schon kurz mit dem algorithmischen Systemen. Sie hatten das auch angesprochen. Wir haben ja also den Unterschied, dass wir in diesem Bereich Datenschutz ja schon recht viel Regulierung und Gesetzgebung durchaus ja jetzt schon haben, während wir für den Algorithmenteil gerade zwar Pläne haben für Regulierung, vor allem auf Ebene der EU-Kommission, aber noch sehr wenig vorhanden ist, mit dem man arbeiten könnte. Sie schlagen jetzt vor, die Regelungen für algorithmische Systeme, auf die wir dann gleich im Detail noch eingehen werden, auf jeden Fall auf Ebene der EU aufzuhängen. Also das ist Ihre Empfehlung an die Bundesregierung und liefern sogar schon einen Vorschlag für einen Namen mit, wie diese Verordnung dann heißen könnte, also Verordnung für algorithmische Systeme oder EUVAS kurz. Und was wir uns dann aber gefragt haben, man weiß ja, wie lange das dauert, bis so eine Verordnung durch die Mühlen der EU gegangen ist. Und auch verschiedene Expertinnen, die wir zu dem Thema befragt haben, die schätzen eigentlich alle, ja, wenn so etwas kommt, wie ja auch von der Kommission bereits angekündigt, das dauert jetzt locker noch eine Legislaturperiode. Also wir sprechen da von 5, vielleicht 7 Jahren, bis es dann auch nochmal in nationale Gesetzgebung umgesetzt wird. 5 bis 7 Jahre, das erscheint jetzt gerade, wenn man sich die Geschwindigkeit anschaut, mit der sich maschinelles Lernen und diese Systeme ja jetzt schon in unseren Alltag verbreiten und dort auch Menschenrechte betreffen und beschneiden, das kommt einem vor wie eine kleine Ewigkeit. Wie gehen Sie um mit diesem Problem und vor allem, was machen wir in der Zwischenzeit? Brauchen wir dann trotzdem für die Zwischenzeit, bis so eine EU-Regulierung kommt, eine vielleicht auch dann nur nationale Zwischenlösung für bestimmte Probleme, die wir gerade schon haben?
Sie sprechen da natürlich ein ganz wichtiges Problem an. Wir haben ja auch bei der Datenschutzgrundverordnung schon gesehen, dass das ein sehr, sehr langwieriger Prozess ist, weil dann auch im Detail unglaublich viele Konflikte hochkommen und die ausdiskutiert werden müssen. Wir sparen uns bei einer Verordnung die Zeit der Umsetzung in das nationale Recht, weil eine europäische Verordnung unmittelbar geltendes Recht auch in den Mitgliedstaaten ist. Das wäre ein kleiner Vorteil, ist aber noch nicht die Lösung des Problems.
Wenn es dann eine Verordnung wird.
Wenn es überhaupt eine Verordnung wird, ganz genau. Und insofern sind an vielen Stellen sicherlich auch schon nationale Schritte hilfreich, in Feldern, die besonders dringlich erscheinen. Man muss natürlich auch mal schauen, dass man in bestimmten Gefährdungsbereichen es mit internationalen Playern zu tun hat und dann schauen muss, welches nationale Rechtsinstrument tatsächlich in der Lage ist, auf welche Weise dann solche international agierenden Unternehmen zu binden. Da ist auch eine europäische Stimme viel stärker. Also die Datenschutzgrundverordnung hat es dann letztlich auch durch einen Paradigmenwechsel in der Regulierungsanbindung geschafft, eben im internationalen Raum wirksam zu sein und auch internationale Player, die auf europäischem Boden agieren, unabhängig von Unternehmenssitz etc. in die Pflicht zu nehmen. Aber erste Schritte sind auf der nationalen Ebene ausgesprochen hilfreich, aber das sollte uns nicht davon abhalten, auch auf der europäischen schon tätig zu werden.
Was ja anscheinend auch schon im Hintergrund der Fall ist.
Dazu. Ja, Frau von der Leyen hat ohnehin schon angekündigt, in den ersten 100 Tagen da auch eine Regulierung auf den Weg zu bringen. Sie ist natürlich auch nicht so naiv zu glauben, dass man nach 100 Tagen eine Regelung hätte. Es finden ja auch schon Gespräche statt. Der Europäische Ethikrat hatte bereits eine Stellungnahme im letzten Jahr abgegeben. Es gibt diese High-Level Expert Group for Artificial Intelligence auf der europäischen Ebene, die auch schon bestimmte Vorschläge unterbreitet hat. Also es fängt ja auch die Diskussion in Europa nicht erst an.
Ja. Ja, Sie hatten gerade auch schon das Fünf-Stufen-Modell angesprochen. Also Sie empfehlen ein Regulierungsmodell, wo man algorithmische Systeme je nach Risikopotenzial oder Gefahrenpotenzial, das sie haben, in 5 verschiedene Risikostufen ordnet, für die dann eben sehr unterschiedlich strikte Auflagen sind. Ich glaube, das viel zitierte Beispiel für die unterste oder sehr niedrige Risikostufe wäre ein Algorithmus, der einen Getränkeautomaten kontrolliert. Da sagen sie zum Beispiel, weitgehend unkritisch, muss eigentlich gar nicht besonders beaufsichtigt werden. Aber interessanter wird es dann ab Kategorie 2 oder eher 3, 4 und dann auch 5. Also 5 wären dann in dieser Abstufung Systeme, die ein so hohes Risikopotenzial haben, dass sie im Grunde verboten werden müssten. Und am interessantesten sind dann wahrscheinlich die Kategorien dazwischen, wo sie ja auch ein abgestufte Verfahren dann empfehlen. Was aber dann wir uns gefragt haben oder was danach vielen nicht klar war. Sie formulieren zwar dieses Kategoriensystem und sagen dann, die Regierung sollte einen Kriterienkatalog ausformulieren, festlegen, nachdem dann entschieden wird, welches System in welche Kategorie gehört. Nun sind Sie ja jetzt eben nicht die regierenden Politikerinnen und Politiker und ich glaube, hätten Sie jetzt noch ausführlicheren, noch mehr Anleitung geliefert, hätten Sie im Grunde ja fast schon den Gesetzestext vorgeschrieben. Also Sie haben ja so schon den Regierenden recht viel Arbeit vorweggenommen, hat man den Eindruck. Trotzdem fand ich, war an dieser Stelle jetzt die Frage, wie sieht so ein Kriterienkatalog aus? Also wer sollte den da bestimmen und wie sollte der aussehen? Weil das lassen Sie recht offen. Mhm.
Ja, wir geben dazu tatsächlich nur allgemeine Hinweise. Das Erste, also ich muss vielleicht noch etwas ergänzen, weil sich das durch die Diskussion auch in den letzten Tagen, Wochen ergeben hat. Es wurde immer gesagt, was ist denn eigentlich mit dem Nutzen dieser algorithmischen Systeme? Muss das nicht auch in so einer Kritikalitätspyramide berücksichtigt werden? Mhm. Und da ist es wichtig zu verstehen, warum wir nur auf das Schädigungspotenzial abstellen. Denn diese nachher daran angeknüpften Aufsichts- und Kontrollmechanismen dienen ja dazu, Schaden abzuhalten. Wenn ich jetzt ein System habe, das ein hohes Schädigungspotenzial hat, dann möchte ich das ja trotzdem beaufsichtigen und kontrollieren, auch wenn es einen ganz großen, überbordenden Nutzen hat. Wenn wir jetzt also an einen Herzschrittmacher denken, dann möchte ich ja nicht nur, weil er Leben retten kann, sagen, na, dann brauche ich auch nicht auf ihn aufzupassen. Ja, sondern wir wollen ja, dass er qualitätsgesichert ist, dass er funktioniert und dass er die Anforderungen bei den Medizinprodukten etc. erfüllt. Und so ist das bei den algorithmischen Systemen eben auch. Wenn sie ein hohes Schädigungspotenzial haben, müssen sie auch gut beaufsichtigt werden und kontrolliert werden. Das Einzige, wo es da eine Ausnahme gibt, ist in der Stufe 5. Denn da steht ja ein unvertretbares Schädigungspotenzial. Und in diesem Begriff unvertretbar sehen Sie, dass da ja vorher schon eine Abwägung stattgefunden haben
was
muss.
Was noch vertretbar ist.
Genau, wenn da nämlich ein ganz großer Nutzen ist, dann sind wir ja auch bereit, ein höheres Schädigungspotenzial in Kauf zu nehmen. Ja, ich glaube, diese Denkweise ist nochmal wichtig, sich vor Augen zu führen. Das hätten wir vielleicht im Gutachten klarer zum Ausdruck bringen können, aber dafür gibt es ja dann auch die Gespräche danach. Ihre Frage richtete sich ja jetzt darauf, wie soll das letztlich umgesetzt werden? Wie kann man solche Kriterien dann entwickeln? Wie schwer ist ein Schädigungspotenzial? Das richtet sich einmal an der Schwere des möglichen Schadens und auch an der Höhe der Wahrscheinlichkeit, mit der er eintritt. Und diese Schädigung selber bezieht sich auf die ethischen und rechtlichen Grundsätze und Werte, die wir in einem Kapitel ausführen. Also je tiefer die Selbstbestimmung eines Menschen beschnitten würde, desto höher wäre das Schädigungspotenzial. Je stärker die Privatheit gefährdet ist, desto höher wäre das Schädigungspotenzial. Da muss man sich aber anschauen, wie ist der Schaden im Hinblick auf eine individuelle Schädigung zu beurteilen. Wie ist aber vielleicht auch ein gesamtgesellschaftlicher Schaden, der ja mehr sein kann als nur die Summe individueller Schäden? Wer handelt eigentlich bei diesem algorithmischen System? Also ein Unterschied, ob es durch eine staatliche Stelle oder durch Private eingesetzt wird. Es ist ein Unterschied, ob es durch einen Monopolisten oder durch einen mit einer quasi monopolartigen Stellung eingesetzt wird oder von einem Anbieter, der nicht oder einem Verwender, der eben nicht so eine monopolartige Stellung hat. Diese Dinge führen wir auch aus, aber natürlich nur im Sinne von ersten allgemeinen Anknüpfungspunkten. Man kann in Kanada an diesem Algorithmic Impact Assessment sich mal eine Liste anschauen, wo man eigentlich nur Kreuzchen machen kann, muss. Und dann kommt am Ende eine Art Score raus. Und anhand dieses Scores kann man dann sehen, auf welcher Stufe eines Risikos man zu verordnen wäre. Man darf sich jetzt auch keinesfalls vorstellen, dass alle algorithmischen Systeme erstmal durch eine Behörde laufen müssen, die dann diese Stufeneinordnung vornimmt, sondern das ist wie bei den schon erwähnten Medizinprodukten auch so, dass derjenige, der das algorithmische System entwickelt und nachher für bestimmte Anwendungen, das ist natürlich immer anwendungsbezogen, dann einsetzen möchte, sich anschaut, auf welche Risikostufe gehört das denn? Und man kann auch durch die Gestaltung des algorithmischen Systems selber schon beeinflussen, auf welche Risikostufe es gehört. Denn wenn ich es schon so sicher gestalte, dass ich bestimmte Schädigungspotenziale vermeide, dann komme ich dadurch eben ein oder zwei Stufen niedriger.
Ja, dazu habe ich gleich auch noch eine Frage, weil das fand ich sehr schön, dass Sie da quasi die Diskriminierung, das Diskriminierungspotenzial eines Systems in diese Risikobewertung mit einfließt.
Genau, das hat ja was mit Gerechtigkeit zu tun.
Aber noch ein Einwand, den ich zu diesem Fünf-Stufen-System jetzt ziemlich viel gehört habe in den vergangenen Tagen, ist, wäre das dann auch dynamisch zu denken? Weil wir wissen ja alle aus eigener Erfahrung, wie oft und wie gerne Unternehmen oder Dienstleisterinnen auch einfach mal schnell ihre AGBs ändern. Damit würde dann aber womöglich ein System, das vorher, sagen wir, auf Stufe 2 war, schwupps in Stufe 3 fallen, müsste dann das Risikoassessment im Grunde neu gemacht werden in dem Moment.
Ganz genau. Es kann ja auch durch ein Update eine Änderung erfolgen in den ganzen, also in der speziellen Anwendung, die es erfordert, das hochzustufen oder es auch ermöglicht, es runterzustufen. Also wenn ein Unternehmen einen Home Assistant anbietet, der eigentlich darauf ausgerichtet ist, draußen eine Kamera zu bedienen, damit ich schauen kann, wer da draußen vor der Tür steht, und dann gibt es ein Update und dann wird plötzlich ein Mikrofon aktiviert, was in diesem Assistant vorhanden ist und dann plötzlich alles mitgehört werden kann, was im Haus passiert, dann ist es natürlich eine völlig andere Stufe. Und insofern ist tatsächlich da eine hohe Dynamik erforderlich. Es können sich auch andere Anwendungskontexte ergeben etc. Es ist auch wichtig, sich klarzumachen, dass das ein und dasselbe algorithmische System in ganz unterschiedlichen Kontexten eingesetzt werden kann. Und es kommt natürlich nicht auf das mathematische Modell an sich an, sondern es kommt auf den Anwendungskontext an. Denn erst aus diesem Anwendungskontext ergibt sich ja das tatsächliche Schädigungspotenzial. Ich glaube auch, dass gesellschaftliche Entwicklungen dazu führen können, dass man ein System unterschiedlich einordnet. Wir hätten vielleicht alle noch vor etlichen Jahren gesagt, soziale Medien sind ganz großartig und allenfalls Stufe 2, wenn nicht Stufe 1, denn sie ermöglichen so wunderbare Dinge, was sie auch heute immer noch tun. Wir merken jetzt aber mittlerweile auch, dass sie missbraucht werden können, dass sie schädliche Einflüsse haben können oder sie jedenfalls ermöglichen können. Also sagen wir, naja, also in bestimmten Anwendungsbereichen müssen wir schon sagen, dass sie auf Stufe 3 oder vielleicht sogar 4 gehören.
Ja, das ist auch ein gutes Stichwort, denn soziale Medien, sie schauen oder schreiben in dem Bericht ja auch, dass sie aus genau dem Grund, den Sie gerade genannt haben, da ganz besonders drauf schauen, also Sonderfall, sagen algorithmische Systeme, wie sie für die Newsfeeds von Social-Media-Plattformen zum Einsatz kommen. Und sie bezeichnen diese im Bericht als Torwächter in einer Demokratie und schlagen ein ganzes Spektrum von gefahrenabwehrenden Maßnahmen vor. Und eine dieser Maßnahmen, die eben ziemlich viel diskutiert worden ist, wo auch einige Fragezeichen auch aufgetaucht waren, war der Vorschlag, dass man die Plattform dazu verpflichten sollte, eine tendenzfreie und ausgewogene Zusammenstellung von Informationen zur Verfügung zu stellen, den Nutzerinnen. Also sagen wir auf Twitter oder Facebook oder auch sogar auf YouTube, müsste mir dann eine ausgewogene Mischung an Informationen gezeigt werden als Nutzerin. Aber da haben wir uns gefragt, wer bestimmt denn dann darüber, was ausgewogen ist? Also wie hat man sich das konkret vorzustellen? Im Grunde müssten die Plattformen ja dann anfangen, Redaktionen zu beschäftigen, redaktionelle Entscheidungen zu treffen, vielleicht vergleichbar mit den Öffentlich-Rechtlichen. Oder wie hat man, also was heißt ausgewogen in dem Zusammenhang und wie sollte das überhaupt möglich sein?
Ja, aus der Diskussion in den letzten Wochen habe ich auch gemerkt, dass wir das eigentlich hätten viel ausführlicher darstellen müssen, weil das natürlich erstmal hochsensibel ist und auch hoch anfällig für Missverständnisse. Ich glaube, man muss sich, also auf gar keinen Fall wollten wir, dass jetzt die sozialen Medien anfangen, Inhalte zu sortieren und dann noch die Definitionshoheit zusätzlich erhalten, was Vielfalt bedeutet.
Nachdem sie jetzt schon entscheiden müssen, was gegen Recht verstößt oder was nicht gegen Recht verstößt, sozusagen dann noch das, was ausgewogen, noch die Entscheidungsmacht darüber, was ausgewogen und neutral ist.
Ganz genau. Wobei das, was gegen Recht verstößt, da sogar vielleicht noch die leichtere Aufgabe ist, als zu definieren, was Vielfalt bedeutet. Aber wenn Sie einen Suchbegriff bei Google eingeben und dann auf News drücken, dann bekommen Sie ja eine Reihenfolge der Newsmeldungen. Oder sie geben überhaupt irgendwas ein, bekommen. Aber uns geht es ja hier um die politisch relevanten Dinge. Das muss ja irgendeine Demokratie näher haben. Und die Machtmechanismen, die jedenfalls bei solchen Anbietern gegeben sind, die eine quasi ja doch Monopolstellung haben. Und man beobachten muss, dass sich weite Teile der Gesellschaft möglicherweise tatsächlich überwiegend darüber informieren, da muss man sich ja schon vor Augen führen, dass es dann eine erhebliche Kraft hätte, eine gesellschaftliche Debatte zu strukturieren und zu beeinflussen. Wenn wir jetzt viele, viele Suchmaschinen hätten und das wäre alles so verteilt, dann bräuchte man sich ja viel weniger Gedanken zu machen, als wenn es einen Anbieter gibt, der eine quasi monopolartige Stellung hat. Und dann kommt es aber auch darauf an, wie es tatsächlich genutzt wird. Es gibt ja Untersuchungen, wo durchaus zum Ausdruck kommt, dass jetzt das Gefährdungspotenzial vielleicht doch noch nicht allzu hoch anzusehen ist, weil sich die Menschen davon nicht in dieser Art und Weise beeinflussen lassen. Trotzdem ist ja nicht von der Hand zu weisen, dass jedenfalls die Möglichkeit besteht. Also mal hinzugucken, ist ja angesichts der Entwicklungen, die wir beobachten, nicht verkehrt. So, wenn es jetzt um die Vielfaltsgewährleistung geht, dann geht es nicht so sehr um eine Inhaltskontrolle als beispielsweise darum, dass gewährleistet ist, dass Medien mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, auch politischen Hintergründen, gleichberechtigt behandelt werden. So ist das aber beispielsweise jetzt bei Google nicht. Wenn Sie deren Bedingungen als Anbieter von News nicht bedienen, dann werden Sie einfach von der Liste gestrichen, dann tauchen Sie da gar nicht auf. Und das ist doch eine klare Torwächterfunktion, in dem gesagt hat, wir bestimmen hier, was an Informationen in der Öffentlichkeit bereitgestellt wird oder nicht. Das mag unschädlich sein, wenn Menschen sich auch noch andernorts informieren und eben über andere Wege dann auch auf andere Anbieter stoßen. Wenn es aber, wie gesagt, zunehmend monopolartig und effektiv wird und die Gesellschaft erheblich beeinflusst, dann wäre das ein Mechanismus, dem entgegenzuwirken wäre. Dann geht es nicht darum zu kontrollieren, was diese Zeitung, die dann auch online dort gelistet sein möchte, tatsächlich an Inhalt anbietet, sondern es kommt nur darauf an zu sagen, so diese Zeitung hat vom Grundsatz her dieses politische Spektrum und es hat bitte auch da vorzukommen.
Ja, ich glaube, in der Diagnose gebe ich Ihnen da durchaus recht, dass das ein großes Problem darstellt, wie wir es gerade haben. Nur bleibt bei mir dann immer noch die Frage, da muss sich ja trotzdem noch jemand bei Google hinstellen und quasi ein politisches Spektrum von der Jungle World über die Taz, wo ist dann die Welt einzuordnen und wo steht am Ende Netzpolitik? Also das Problem bleibt ja bestehen und das sind im Zweifelsfall ja trotzdem schon redaktionelle Entscheidungen, würde ich sagen, die dann von den Unternehmen selbst oder irgendjemandem dort oder auf Basis von irgendetwas getroffen werden müssten.
Das ist richtig, aber ich möchte jetzt mal nicht für die Datenethikkommission sprechen, weil wir in dieses Detail nicht gegangen sind, aber es ließe sich doch beispielsweise dadurch regeln, dass man allen Zeitungen oder Zeitschriften den Zugang ermöglicht. Das heißt, nicht Google die Macht gibt, bestimmte Zeitungen auszusortieren, weil sie bestimmte Bedingungen nicht erfüllen und einen Zufallsgenerator einschaltet. Und eben nicht diese Ranglistenbeeinflussungen in irgendeiner Form ja vorprogrammiert, die dann zu bestimmten unerwünschten Ergebnissen führen können. Ja, man hat dann es ist ja auch sehr gut, wenn man als Nutzer die Möglichkeit hat, selber bestimmte Voreinstellungen zu machen, weil man eben bestimmte Medien gerne oder auch bestimmte Inhalte bevorzugt. Das ist ja das gute Recht jedes Bürgers, sich so zu informieren, wie er das gerne möchte. Auch das wollen wir ja auch überhaupt nicht eingreifen. Aber man muss trotzdem ja auch die Möglichkeit haben und diese Möglichkeit eröffnet das Internet ja wunderbarerweise auch, ganz anders, als wenn ich mich durch 100 Zeitungen lesen müsste, mir dann auch sehr schnell einen Überblick zu verschaffen. Wenn ich das aber gar nicht kann, weil ich nicht hinter diese Ordnung, von anderen bestimmte Ordnung gelangen kann, dann wird uns eine große Möglichkeit genommen, die das Internet eigentlich wunderbarerweise bietet.
Genau, im Hinblick auf die sozialen Medien ist dann in der Debatte, geht es dann, habe ich jedenfalls so wahrgenommen, oft weniger darum, dass es dann eine Verpflichtung gibt, ein ausgewogenes Nachrichtenbild oder neutrales Nachrichtenbild oder wie auch immer man das dann formulieren möchte, zu liefern oder ein Newsfeed, sondern die Autonomie der Nutzerin über ihren eigenen Newsfeed beispielsweise und den Informations- und Nachrichtenstrom zu erhöhen. Bei Facebook ist es ja eben so, dass man nicht nachvollziehen kann, warum bekomme ich jetzt welche Informationen zu sehen. Ich kann auch nicht einstellen, was möchte ich gewichten, welche Faktoren, sondern Facebook berechnet das für mich, was für mich relevant ist. Und ich kann es eigentlich auch, ich gebe zwar immer noch die Möglichkeit, mein Newsfeed auf chronologisch umzustellen, dass ich alles der Reihenfolge zu sehen bekomme und nicht mehr vorsortiert, aber das wird Tag für Tag, stellt Facebook das wieder zurück, Twitter macht es inzwischen auch so. Deshalb habe ich jetzt in der Debatte als Ansatzpunkt immer eher die Nutzerautonomie gesehen, anstatt das objektive oder das vermeintlich objektive Kriterium der Neutralität oder Ausgewogenheit des Nachrichtenstroms dann zu setzen.
Ich glaube, man muss beides tatsächlich zusammendenken. Mhm. Und gerade im Hinblick auf diese Selbstbestimmung und Nutzerautonomie macht die Datenethikkommission ja auch viele Vorschläge und auch anspruchsvolle, also formuliert anspruchsvolle Bedingungen im Hinblick auf die Transparenz, dass ich eben auch das Recht habe, als Nutzer zu erfahren, welche Faktoren sind denn jetzt hier eigentlich dafür relevant, dass mir das Hotelzimmer für 200 Euro angeboten wird, aber demjenigen, der neben mir sitzt, mit einem anderen Computer, einer anderen Nutzerhistorie etc. arbeitet, für 70 Euro. Also auch gerade diese individualisierten Preisbildungsmechanismen etc., da ist man ja völlig hilflos als Nutzer und kann nur vielleicht vermuten, welche Faktoren da relevant sein könnten.
Nicht vom Apple-Produkten aus buchen.
Ja, soweit. Aber warum sollte das so sein, wenn jetzt eine Patentante der Patentochter, die sich das selber gar nicht leisten könnte, einen Apple-Computer schenkt, weil sie ihn nun mal so wahnsinnig toll findet und dadurch dann aber dazu gebracht wird, obwohl sie eigentlich gar nicht über diese Mittel verfügt, doch für Hotelzimmer höhere Preise bezahlen zu müssen, ist es doch eine Art von Gerechtigkeitsversagen, wenn man es jetzt mal arg anspruchsvoll formulieren möchte. Aber warum geben wir denn diesen Preisbildungsalgorithmen die Macht, maximale Zahlungsbereitschaften anhand von Faktoren auszurechnen, die vielleicht statistisch gesehen ja irgendwie relevant sein können, aber im Einzelfall zu erheblichen Nachteilen führen können?
Aber das finde ich jetzt ein super Beispiel als Überleitung zu einer Frage, die ich noch hatte, denn Sie sprechen ja auch über das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und dieses Beispiel ist ja jetzt eins für eine Ungerechtigkeit, wie Sie es nennen, das aber derzeit von Antidiskriminierungsgesetzen, wie wir sie jetzt haben, nicht gedeckt ist, weil es ja bei Apple-Nutzerinnen um keine gesetzlich geschützte Identitätskategorie sich handelt, im Gegensatz zu Diskriminierung auf Basis von, sagen wir, Geschlecht oder Religionszugehörigkeit, die ja klar untersagt ist. Und Sie sprechen in einer Ihrer Empfehlungen an die Regierung auch genau dieses Problem des aktuell geltenden Diskriminierungsgesetzes, allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes in Deutschland, das wir haben, an und empfehlen dieses Gesetz entsprechend abzudaten, um dem algorithmischen Gegebenheiten auch Rechnung zu tragen. Wäre das genau so ein Beispiel, wie Sie das jetzt gerade genannt haben? Also wäre dann eine Idee, dass man eben AGG auch auf genau solche Beispiele ausweitet?
Das ist ein Ansatzpunkt, den wir wählen, weil wir tatsächlich das Antidiskriminierungsrecht stärken möchten. Aber man kann es ja auch auf anderem Wege erreichen, indem man die Vorgabe formuliert, wie wir sie ja auch in den Empfehlungen haben, dass Individualisierung von Preisbildung eine bestimmte Höhe oder eine bestimmte Differenz nicht überschreiten darf. Oder wenn ich eben nicht bereit bin, meine Daten für die Personalisierung zur Verfügung zu stellen, sondern auf ein Bezahlmodell überschreiten möchte oder so, dass da die Differenz nicht zu groß sein darf, um eben auch auf diesem Wege Diskriminierungen zu vermeiden.
Genau, und da unterscheiden Sie ja auch, wenn ich richtig erinnere, zwischen dynamischem Pricing, was ja in Ordnung ist, also im Zweifelsfall zu sagen, bei mehr Nachfrage darf dann ein Flugticket auch entsprechend dynamisch der Preis angehoben werden, aber es müsste dann für alle gleich gelten, sozusagen, also nicht individualisiertes Pricing, im Zweifelsfall dann zu gucken, bloß weil ich jetzt in einer bestimmten Postleitzahl sitze und ein bestimmtes Gerät nutze, kostet das Ticket dann auf einmal Um ein Drittel mehr.
Aber es ist ja auch schon die Frage, ob es nicht zur Diskriminierung kommt, wenn ich meinetwegen morgens immer einen teureren Preis habe als abends. Was mache ich denn mit denen, die tatsächlich nur morgens buchen können, weil sie immer Spätschicht haben oder so, ja? Und es kann doch wohl nicht sein, dass immer um einen bestimmten Preis zu bekommen, ich mein Kaufverhalten so einrichten muss, dass ich dann immer nur morgens oder immer nur abends buche, soweit ich denn mal überhaupt erfahre, wann dann der Preis günstiger oder nicht günstiger ist. Aber da sind ja auch die Verbraucher Zentralen etc. Machen ja wertvolle Arbeit, um da die Verbraucher zu schützen. Nur das kann ja auch zu systematischen Diskriminierungen führen, wenn es gar nicht individualisiert ist, sondern so nachfragebedingt. Ich finde diese, also wir müssen ja schon aufpassen, dass es dann nicht zu massiven Diskriminierungen oder auch zur Ausnutzung von Vulnerabilitäten kommt. Also wenn der Taxipreis in einer Gegend, wo es gerade ein Erdbeben gibt und die Menschen fliehen wollen, unfassbar hoch wird, weil natürlich die Nachfrage unglaublich groß ist und dann der Preis in unendliche Höhen schnellt, ist das eine Ausnutzung einer vulnerablen Situation, die ich nicht für gerechtfertigt halte.
Ich hätte noch eine Frage zum Algorithmenteil. Die Dynamik, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, des Feldes und die vorhin ja auch schon angesprochen wurde, was ist, wenn jetzt beispielsweise sich Nutzungsbedingungen ändern, setzen ja die Aufsicht und Kontrollstellen oder Behörden dann nochmal in eine besondere Bedeutung, weil es eben darum geht, dann womöglich auch anzupassen. Deshalb ist die Frage nach dem, wie Sie sich die Aufsicht vorstellen oder was Sie da vorschlagen, finde ich nochmal eine besonders wichtige letztendlich. Sie schlagen vor, dass es keine neue Behörde geben soll, sondern dass die Aufsicht verteilt wird, dann nach Sektor spezifisch, die BaFin irgendwie für den Finanzbereich, irgendwie für den Medizinbereich, die schon bestehenden Behörden, dass es da keine neuen Behörden gibt, aber die sich in einem Verbund zusammenschließen letztendlich, in einem Kompetenzzentrum algorithmische Systeme, so heißt es, glaube ich, wie Sie es vorschlagen. Was wäre denn die Rolle eigentlich dann dieses Kompetenzzentrums? Ist das dann der Ort, wo auch die Risikostufen dann festgelegt werden oder wie sieht dieses Aufsichtsregime dann eigentlich konkret aus? Dass sie ihnen davor schwebt, um auch dieser Dynamik sozusagen mit der umgehen zu können.
Also wir sind davon ausgegangen, dass in den ohnehin schon sektoral bestehenden Aufsichtsbehörden ja die Fachkompetenz für dieses Sachgebiet gegeben ist. Und warum soll man das nicht nutzen? Das wäre ja verschenkt. Außerdem will man ja jetzt auch nicht nochmal eine zusätzliche Blase und einen riesen bürokratischen Aufwand starten und auch noch viel Steuergelder ausgeben, um neue Behörden einzurichten. Also haben wir gesagt, lieber da andocken, wo es da diese Fachkompetenz schon gibt. Gleichwohl ist natürlich die digitale Welt nochmal mit anderen Kompetenzen zu versehen und braucht anderen technologischen Sachverstand, als wir den bislang unbedingt bräuchten. Das ist aber von Sektor zu Sektor unterschiedlich. Deswegen haben wir gesagt, wäre es schön, wenn bundesweit ein Kompetenzzentrum algorithmische Systeme tatsächlich zusätzlich eingerichtet wird, das aber selber keine Aufsichtsfunktion haben soll, sondern wie eine Art Serviceeinrichtung für den technologischen und regulatorischen Sachverstand bietet. Die Zusammenarbeit, die Sie ansprechen zwischen den Behörden, sowohl auf deutscher als auch auf europäischer Ebene, sollte in so einem Kontrollverbund algorithmische Systeme stattfinden, damit man auch untereinander, voneinander an Erfahrungen und Kompetenzen profitieren kann. Also der Kontrollverbund soll jetzt auch keine eigenen Aufsichtskompetenzen erhalten, sondern soll mehr zu einer Koordination und zu einer Kompetenzstärkung auch noch einmal beitragen. In der speziellen Ausgestaltung von Risikoklassen, von Einordnungen etc. können diese Behörden eine ausgesprochen wichtige Funktion ausfüllen, indem sie ja den Markt oder auch die Entwicklung in ihrem Sektor beobachten können, Entwicklungen beobachten können, nachschärfen können. Der Gesetzgeber kann ja so ein Risikoassessment nicht ins Gesetz reinschreiben. Das ist ja ein viel zu unflexibles Instrument angesichts einer derart sich schnell entwickelnden dynamischen Technologie. Aber er kann ja die Ermächtigungen definieren und er kann Rahmenkriterien definieren, wie wir es ja auch im Transplantationsrecht haben. Da steht im Transplantationsgesetz, wer was nach welchen Kriterien machen soll, aber wie das dann ganz genau aussieht für die Nierentransplantation oder Verteilung von Lebern oder so etwas, das macht dann eben ein ganz anderes sachverständiges Gremium, das aber sehr wohl gesetzlich legitimiert ist. Und so kann man sich das ja hier ganz genauso vorstellen. Also es ist ja nicht so, als ob die Datenethikkommission jetzt Mechanismen vorgeschlagen hätte, die es nicht lange schon auch im Recht gibt. Es ist nur so, dass das erstmal etwas gewaltig erscheinen mag, wenn man das so komprimiert liest, weil es hier nun auf einen Bereich stößt, der tatsächlich alle gesellschaftlichen Bereiche betrifft mit der Digitalisierung, der so schnell erfolgt und wo wir jetzt auch sehr gründlich gucken müssen, was gibt es schon und was reicht auch schon an Gesetzen und Regularien und wo müssen wir aber nachschärfen, ergänzen und das Ganze auf solide Füße stellen.
Ja, dann vielen Dank bis zu diesem Punkt. Wir haben jetzt schon über eine Stunde extrem spannendes Gespräch geführt, wie ich finde. Sehr viele gute Beispiele gehört, die das auch anschaulich machen. Vielen Dank auch dafür, dass Sie da immer die Beispiele bringen, die das so ein bisschen greifbarer machen. Und auch zeigen, dass es eben ja nicht komplett neu ist, sondern dass es in vielen anderen Bereichen auch heute schon Medizintechnik zum Beispiel genauso solche Verfahren auch angewandt werden. Ich hätte noch eine Frage zur Zusammensetzung der Kommission. Ich hatte jetzt auch in den Gesprächen in den vergangenen Tagen das auch ein paar Mal als Kritik gehört. Man weiß ja aus der empirischen Forschung und auch aus den Erfahrungen, die wir bisher mit algorithmischen Systemen haben, wer besonders gefährdet ist, zum Beispiel von Diskriminierung durch diese Systeme. Das sind eben oft Personen, die ohnehin schon marginalisiert sind. Frauen, Menschen, die sich vielleicht nicht in einem binären Geschlechterspektrum genau einordnen lassen und vor allem auch nicht weiße Menschen. Und ja, ist vielleicht auch eben kein Zufall, dass ja auch sehr vor allem schwarze Frauen auch zu den führenden Kritikerinnen dieser Technologien auch zählen. Wenn man sich jetzt aber die Kommission anschaut, fällt auf, dass es eben wenig oder eigentlich keine Menschen of Color jetzt mit dabei gab in der Zusammensetzung. Ist das etwas, das Ihnen selber aufgefallen ist oder das Sie zwischenzeitlich als Problem auch gesehen haben in der Arbeit?
Bei 16 Personen fehlen ganz viele Perspektiven. Wir hätten noch gut andere Fachdisziplinen gebrauchen können, die Soziologie beispielsweise oder auch noch mehr Philosophie. Wir haben versucht, das ein oder andere durch Anhörungen aufzufangen. Wir haben auch bestimmte Institutionen noch angehört. Wir konnten selbstverständlich in dem einen Jahr auch nicht alles abdecken. Aber wir haben beispielsweise auch ein Beispiel da drin aus dem medizinischen Bereich, wo ein algorithmisches System an Weißen trainiert worden ist, beziehungsweise auf der Grundlage von Daten von weißen Menschen trainiert wurde und damit dann eben nicht für schwarze Menschen bei der Erkennung von Hautkrebs beispielsweise anwendbar ist. Also auf solche Probleme weisen wir ja zumindest hin. Ich würde jetzt mal sagen, wir waren nicht diesen kulturellen und anderen Erwägungen gegenüber verschlossen und haben sie überhaupt nicht berücksichtigt. Genuin vorhanden als Kompetenz in der Kommission, so war das natürlich nicht so prominent.
Ja. Wobei wir da wahrscheinlich mit dem Innenministerium und dem Justizministerium dann vor allen Dingen auch sprechen müssten und da die Kritik auch nochmal hinrichten, die ja die Kommission eingesetzt haben. Ich würde tatsächlich zum Abschluss vielleicht nochmal eine tagesaktuelle Frage stellen, die einerseits sich gut auf das Gutachten bezieht und andererseits aber vielleicht Sie als Medizinethikerin auch nochmal besonders betrifft oder beschäftigt. Heute verhandelt der Bundestag, genau, wir nehmen es am Donnerstag auf, den Podcast, den 7. November. Heute verhandelt der Bundestag über das digitale Versorgungsgesetz, das, oder was heißt verhandelt, wird es abstimmen und wahrscheinlich durchstimmen. Ein Gesetz, das aus dem Gesundheitsministerium vorgeschlagen wurde und das unter anderem in die Kritik geraten ist, weil es vorsieht, eine Forschungsdatenbank, eine zentrale Forschungsdatenbank für die Medizinforschung einzurichten, der über 70 Millionen gesetzlich Versicherten in Deutschland, in der die Daten lediglich pseudonymisiert werden. Sie haben mit der Datenethikkommission auf jeden Fall ja den Nutzen von Daten fürs Gemeinwohl auch thematisiert, haben auch gesagt, da muss mehr passieren. Einerseits, was den Open-Data-Bereich angeht, wo Sie vorschlagen, dass es eben gesetzlichen Anspruch gibt darauf, dass staatliche Stellen Daten zur Verfügung stellen und aber eben auch gerade die medizinische Forschung angesprochen und wo Sie gesagt haben, da müssen auch personenbezogene Daten womöglich genutzt werden, um die Forschung voranzubringen. Das Potenzial ist so groß. Haben Sie sich das aber so vorgestellt oder wie es jetzt das Gesundheitsministerium oder die Bundesregierung vorgeschlagen hat, dass es eben eine Datenbank gibt, medizinische Datenbank für die Forschung, in der die Daten ohne Widerspruchsmöglichkeiten, ohne dass die Betroffenen gefragt werden, zusammengeführt werden und dann für die Forschung freigegeben werden, bislang nicht für die Wirtschaft freigegeben werden, auch wenn die Medizinindustrie da auch schon Ansprüche angemeldet hat?
Ich glaube, hier ist ganz wichtig zu unterscheiden, dass es unterschiedliche Datenarten im Hinblick auf die Gesundheitsversorgung gibt. Worüber jetzt hier entschieden wird, wenn ich das richtig verstanden habe, bezieht sich nur auf die Abrechnungsdaten der gesetzlichen Krankenversicherungen. Da kommen also keine Laborbefunde in das Forschungsdatenzentrum oder keine Röntgenbilder oder so etwas, sondern nur das, was die gesetzliche Krankenversicherung als Abrechnungsdaten hat. Natürlich kann man aus Abrechnungsdaten auch Diagnosen erkennen oder so etwas. Das will ich jetzt auch überhaupt nicht verharmlosen. Nur die Datenethikkommission beschäftigt sich tatsächlich mit den Gesundheitsdaten selber und mit der elektronischen Patientenakte und mit Forschungsdatenbanken etc. Wenn Sie mich jetzt nach diesen Abrechnungsdaten fragen, dann ist es eigentlich tatsächlich ein Riesenproblem, dass die für die Forschung nicht in viel größerem Umfang zur Verfügung stehen, insbesondere auch für die Versorgungsforschung, weil Sie anhand dieser Daten sehr gut nachvollziehen können, wo es vielleicht auch Versorgungsdefizite gibt, wo Patienten enorme Schwierigkeiten haben, die Sektorengrenzen des Gesundheitswesens, beispielsweise zwischen ambulanter und stationärer Versorgung und dann nachher Rehabilitation zu bewältigen. Wo es bestimmte Entwicklungen gibt, wo bestimmte Medikamente viel zu häufig möglicherweise verordnet werden oder viel zu selten. Man kann daraus schon viel für die Versorgung der Patienten erschließen. Insofern ist es gut, wenn diese Daten zur Verfügung stehen. Natürlich muss gesichert sein, dass der Einzelne dadurch keine Nachteile erfährt. Und deswegen schlägt die Datenethikkommission ja beispielsweise auch vor, weitere Verwertungsverbote von Daten einzuführen. Wir haben das im Gendiagnostikgesetz, dass wenn ich jetzt etwas über eine genetische Anlage für eine schwere Erkrankung wüsste, die in 20 Jahren ungefähr ausbrechen würde, dann bräuchte ich das einer Lebensversicherung nicht zu sagen, es sei denn, ich will eine ganz besonders hohe Lebensversicherung abschließen. Das gilt aber nur für genetische Daten, nicht für andere. Und das ist ja erstmal unplausibel. Es gibt ja auch andere Gesundheitsdaten, die für Versicherungen relevant sein können. Und so ein Schutz an Verwertung von Daten für völlig andere Zwecke wie Lebensversicherungen oder so, das wäre halt gesetzlich tatsächlich noch zu konkretisieren. Und dann könnte der Einzelne ja auch viel ruhiger sein, weil er weiß, das kann nicht gegen mich verwendet werden in anderen Kontexten. Es wird ja ansonsten relativ unkontrollierbar. Wir haben gerade den Fall gehört, dass eine Patientin nicht zur Psychoonkologie gegangen ist, weil sie Sorge hatte, dass das ihrer Verbeamtung im Wege steht.
Gibt es ganz häufig.
Nicht? Ja. Und so etwas darf es doch nicht geben. Wir dürfen doch nicht die Gesundheitsversorgung und die wirklich gebotene Gesundheitsversorgung eines Menschen einschränken, weil er Angst hat, dann nicht mehr verbeamtet zu werden. Das ist, denke ich, eine staatliche Aufgabe, hier tatsächlich Diskriminierung zu vermeiden. Also an solche Fälle denkt eben auch die Datenethikkommission mit den Verwertungsverboten. Und das heute zur Abstimmung stehende digitale Versorgungsgesetz ermöglicht jedenfalls einen Schritt weiter, schneller an diese Daten zu kommen, um sie tatsächlich auch für das Gemeinwohl einsetzen zu können. Das Verbot oder die Unmöglichkeit für Wirtschaftsunternehmen, auch diese Daten, auf diese Daten zurückgreifen zu können, leuchtet mir persönlich ehrlich gesagt nicht so ein. Denn warum ist die Absicht, also die Datenethikkommission spricht sich nun auch sehr dafür aus, die Datenpolitik so zu gestalten, dass Wertschöpfungspotenziale gehoben werden? Das möchten wir doch alle, dass wir eine blühende Wirtschaft haben. Das bringt Arbeitsplätze, das bringt gute Lebensbedingungen. Die Frage ist ja nur, wie verteilt man das alles so gerecht und wie gestaltet man das so, dass tatsächlich alle auch daraus einen Nutzen haben. Diese Gemeinwohlverantwortung auch privatwirtschaftlicher Aktivitäten ist natürlich nicht stark genug auch zu betonen. Denn am Ende des Tages nehmen wir, glaube ich, alle gerne die Medikamente, die privatwirtschaftlich entwickelt werden, wenn wir damit gesund werden. Und da müssen wir ihnen aber auch die Möglichkeit eröffnen, zu forschen. Das heißt, die reine Gewinnerzielungsabsicht ist ja an sich nichts Böses. Wir müssen halt nur schauen, dass natürlich die grundlegenden Rechte und Freiheiten aller Beteiligten gesichert sind und dass die Gemeinwohlorientierung gegeben ist. Man könnte sich ja auch Beteiligungsmodelle vorstellen. Also es sagt ja gar keiner, dass Wirtschaftsunternehmen dann diese Datensätze völlig umsonst auswerten können müssen oder dass, wenn sie damit besonders hohe Gewinne erzielen, dann nicht auch entsprechend Teile davon ins Gesundheitswesen wieder abgeben müssten. Das ist ja alles gestaltbar.
Wobei ich jetzt eben das Beispiel, also sozusagen mindestens kommunikativ, schon eigentlich ein Beispiel dafür finde, wie man es nicht macht, weil natürlich das Misstrauen der Leute extrem groß ist. Sie haben das Diskriminierungspotenzial ja angesprochen, beispielsweise, dass sich ja auch aus den Abrechnungsdaten, weil sich da eben dann doch Diagnosen oder Krankheitsbilder daraus ableiten lassen, was psychologische Erkrankungen angeht, aber auch beispielsweise Hormontherapien irgendwie, die bei Geschlechtsanpassung verschrieben werden und so weiter. Das Diskriminierungspotenzial, das da drin steckt, ist ja hoch. Und die Sorge sozusagen bei vielen ist eben das Misstrauen da. Wenn es jetzt einmal eine zentrale Datenbank gibt, in der das gespeichert wird, dann ist die Schwelle dahin, dass sie auch für andere Zwecke als nur für die Forschung, für die medizinische Forschung verwendet wird, nicht mehr so groß. Das ist eben die Sorge, die ja dahinter steckt. Gerade wenn die Daten nur pseudonymisiert werden. Also Pseudonymisierung und Anonymisierung ist ja auch ein Thema, das Sie ansprechen in dem Gutachten oder in dem Sie einen eigenen Abschnitt widmen. Pseudonymisierung klingt gut, aber heißt de facto, dass es sehr leicht möglich ist, eine Reidentifizierung vorzunehmen, eine Depseudonymisierung vorzunehmen und dann eben doch auf Individuen zu schließen.
Aber natürlich nur durch denjenigen, der über diesen Schlüssel verfügt, das Pseudonym wieder mit dem Klarnamen in Verbindung zu bringen.
Ja, und es gab da ja schon Fälle, wo man gezeigt hat, dass eben 2 bis 3 Datenpunkte, die man mit einem Klarnamen in Verbindung bringen kann, dann eben ausreichen, um so einen Datensatz ja komplett dann auch einer Person zuordnen zu können.
Und deswegen schlagen wir ja auch ein strafbewehrtes Verbot der Repersonalisierung vor. Nicht? Also da müssen natürlich die Sicherheiten an der Stelle auch rechtlich verankert werden. Das ist vollkommen klar. Es muss aber auch nicht so sein, dass alle auf die pseudonymisierten Daten zurückgreifen können, sondern dass ihnen für bestimmte Zwecke dann eben ein gewisser Teil dieser pseudonymisierten Daten in anonymisierter Form zur Verfügung gestellt wird. Auch das ist keine endgültige Garantie dafür, dass nicht aus diesen Datensätzen nochmal wieder eine Repersonalisierung stattfinden kann. Denn durch die Zusammenführung unterschiedlicher Datensätze, durch weitere technologische Entwicklungen, muss man diese Möglichkeit immer im Hinterkopf haben, dass eine Reidentifizierung auch möglich ist. Aber wie gesagt, das muss man dann mit anderen rechtlichen Mitteln absichern. Was jetzt die Gesundheitsdaten anbetrifft, schlägt die Datenethikkommission ja auch vor, also jetzt nicht die Abrechnungsdaten, sondern die Gesundheitsdaten, dass man dort auch neue Einwilligungsmodelle mal prüft und einführt, auch rechtlich absichert, die die Präferenzen des Einzelnen auch nochmal wieder stärker machen und also, dass der Einzelne in seiner Autonomie gestärkt wird, indem er seine Präferenzen zum Ausdruck bringen kann. Man nennt das Meta-Consent und das ähnelt eigentlich auch diesen Systemen, wo man die eigenen Privatheitseinstellungen individuell festlegen kann, ohne dass dann wieder für jeden einzelnen Fall, jede einzelne Webseite irgendwie gesondert eingeben zu müssen, sondern damit es einmal klar ist, welche Privatheitseinstellungen man haben möchte. Dann würde man einmal sagen, für welche Arten von Forschung und in welchen Kontexten man bereit ist, die Daten zur Verfügung zu stellen und für welche Kontexte man lieber nochmal spezifisch für jedes Projekt angefragt werden möchte. Und das wäre ein großer Gewinn, um Forschung tatsächlich auf breitere Grundlagen zu stellen. Was die Abrechnungsdaten angeht, muss man aber vielleicht auch kommunizieren, dass das ja gar nicht so neu ist, dass die zusammengeführt werden. Was jetzt nur passiert ist, sie werden viel schneller zur Verfügung gestellt und es gibt ein paar kleine Änderungen, aber es ist jedenfalls kein paradigmatischer Wandel, der durch das digitale Versorgungsgesetz herbeigeführt.
Einzelne Kassen haben das auch bisher schon getan, soweit ich weiß.
Wobei natürlich die Gefahr dadurch, dass es eine zentrale Stelle gibt, wo Daten liegen, immer auch die Gefahr des Missbrauchs und vor allen Dingen auch ja des unbefugten Zugriffs oder der kriminellen Beschaffung sozusagen, des Hackings mit sich bringt. Also wenn es eine große Datenbank gibt, auf die ich in die ich eindringen muss, um irgendwie an die Daten von 70 Millionen Menschen zu kommen, dann ist das für mich natürlich ein viel attraktiveres Ziel, als wenn es jetzt irgendwie diverse kleinere Datenbanken gibt oder ich irgendwie mich in 10 Datenbanken einklinken muss, um irgendwie an die Daten zu kommen. Deswegen, das ist natürlich die Gefahr, die immer mit bei Datenzusammenführung mitschwingt.
Genau, deswegen hat die Datenethikkommission ja auch eine gewisse Präferenz für verteilte Systeme.
Mhm. Ja, dann vielen Dank, dass Sie da waren, für das Gespräch uns besucht haben.
Genau, wir sagen nochmal vielen Dank an Frau Dr. Wendehorst.
In Abwesenheit, aber vielleicht hört sie ja zu.
Genau.
Ich danke auch unsererseits dafür, dass Sie uns die Möglichkeit geben, das zu diskutieren und dass Sie überhaupt die Debatte so aufmerksam, kritisch und gut begleiten.
Ja, also wir geben auf jeden Fall mal das Versprechen ab. Wir gucken der Bundesregierung in den nächsten Jahren auf die Finger, wer auch immer dann die Bundesregierung stellt, aber was mit ihren Empfehlungen und Vorschlägen der Datenethikkommission dann passiert ist, mindestens im Hinblick auf die Evaluierung der Datenschutzgrundverordnung, aber auch an anderen Stellen, werden wir bei netzpolitik.org am Ball bleiben.
Das ist ganz großartig.
Mhm. Ansonsten danke auch fürs Zuhören. Falls ihr Anmerkungen, Fragen, Lob oder Kritik habt zu der heutigen Folge, interessiert uns das sehr. Schreibt uns eine E-Mail oder kontaktiert uns über Social Media, wie auch immer. Meldet euch bei uns, entweder direkt bei Chris oder Ingo oder vielleicht auch an kontakt@netzpolitik.org. Wenn ihr diese Folge auf iTunes oder einem anderen Ort gehört habt, wo ihr eine Bewertung abgeben könnt, gebt uns gerne, freuen wir uns über eine gute Bewertung, das erhöht die Sichtbarkeit der Folge, algorithmisches System. Und ansonsten freuen wir uns auch darüber, wenn ihr unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen wollt. Netzpolitik ist fast ausschließlich spendenfinanziert, das heißt diese Folge und auch all die anderen Recherchen und Themen, die wir verfolgen können wir, weil wir von euren Spenden unterstützt werden. Vielen Dank. Und
bis zum nächsten Mal.
Ja, die nächste Folge gibt es dann in 2 Wochen.